Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.
Total beglubbt. Die Sendung für alle Glubberer.
Alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Total beglubbt, dem Magazin über den 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de. Die Rückrunde hat begonnen und sie begann nicht gut aus Nürnberger Sicht. Wir müssen über die Niederlage gegen Dynamo Dresden in Nürnberg sprechen. 2:1 ging es am Ende aus und das Transferfenster hat sich geschlossen im Laufe dieser Woche. Auch darüber wird zu reden sein, denn der 1. FC Nürnberg hat gleich vierfach zugeschlagen. Das mache ich wie immer nicht alleine, sondern habe mir dafür zwei Gäste und später im Laufe der Sendung noch einen Experten eingeladen. Und das sind erstmal Markus und Martin. Hallo Markus, hallo Martin.
Hallo.
Servus.
Ja, wir wollen erstmal über das Spiel gegen Dynamo Dresden reden. Martin, wir haben uns ja letzte Woche schon darüber unterhalten, was wir erwarten. Und 1:1 hattest du getippt. Schön wär's gewesen aus meiner Sicht. Du siehst die ganze Geschichte sicherlich anders. Dynamo Dresden hat gewonnen gegen den Club. Und wenn man das jetzt mal ganz grob erstmal zusammenfasst, kann man eigentlich kein anderes Wort außer verdient dafür finden, oder?
Danke, dass du das auch so siehst, trotz 20:8 Torschüssen, die der Club am Ende hatte. Das ist ein bisschen eine komische Statistik, nicht wahr? Nee, also wenn man das Spiel geschaut hat, dann ist genau das eingetreten, was wir erwartet haben, dass Dynamo mehr die Rolle des spielenden Teams übernommen hat, mehr Ballbesitz hatte, auch ein bisschen mehr entscheidende Zweikämpfe gewonnen hatte und das Spiel dann, sage ich, spätestens so nach 20 Minuten in den Griff bekommen hat. Ja, dann fiel irgendwann das 1:0 für Dynamo, zum Tor sage ich jetzt mal noch nichts, irgendwann das 2:0 nachgelegt und dann hatte der Club eine ganz gute Phase, in der sie wirklich gedrückt haben und auch verdient das Anschlusstor gemacht haben, aber das war dann eben doch zu wenig für einen Heimsieg am Ende. Also das nützte dann auch nichts mehr, dass sie in der Schlussphase wirklich mit Mann und Maus alles nach vorn geworfen haben. Da fehlte dann doch einiges halt für einen Sieg.
Ja, Markus, es war im Prinzip dann die Aufstellung, die man so ein bisschen auch erwarten konnte, oder? Dass Sabiri dann tatsächlich starten wird, hatte sich irgendwie abgezeichnet, auch das Mühl neben Marc Reiter dann verteidigt. Und insofern war dann erstmal in der Aufstellung beim Club keine Überraschung. Wie hast du dann die ersten Minuten wahrgenommen? Ich muss zugeben, ich habe die ersten 5-6 Minuten verpasst. Da war ich noch bei den Australian Open, musste noch ein bisschen Roger Federer und Rafael Nadal huldigen, bevor ich dann eingeschaltet habe. Aber wie hast du die ersten Minuten wahrgenommen? Martin hat es gerade schon angesprochen. In den ersten Minuten war der Club schon, ja, ich will jetzt nicht sagen da, aber zumindest hat er ja noch irgendwie am Spiel partizipiert.
Ja, ich möchte sogar sagen, dass der Club in den ersten 4-5 Minuten eigentlich ununterbrochen in der Dresdner Hälfte war. Also wir haben ziemlich stark begonnen. Es waren bestimmt nach 5 Minuten, dass Dynamo das erste Mal in unserer eigenen Hälfte war. Von daher war ich eigentlich sehr erstaunt über den Beginn. Ich habe mir das Ganze etwas schläfriger vorgestellt gehabt. Und in der Anfangsviertelstunde hat selbst unsere Nummer 6 kurz hintereinander drei Zweikämpfe gewonnen. Also ich dachte eigentlich zu dem Zeitpunkt bis nach 15 Minuten dachte ich eigentlich schon, dass das heute ein ganz gutes Spiel werden kann. Aber dann war es plötzlich wie rausgerissen. Und es hat in meinen Augen dann in der ersten Halbzeit nur noch Dynamo gespielt. Wir hatten dann in der zweiten Hälfte beim Stand von 0:2 dann nochmal eine Druckphase. Wobei wirklich Druckphase möchte ich das fast gar nicht bezeichnen. Wir hatten zwar einige Torschüsse zu verzeichnen, aber wirklich hundertprozentig zwingend war eigentlich auch nichts dabei. Von daher unterm Strich hochverdienter Auswärtssieg.
Ja, ich hatte es gerade schon angesprochen, über die ersten 5 Minuten kann ich nichts sagen, habe ich nicht gesehen. Martin, hast du das ähnlich empfunden wie Markus?
Naja gut, ich habe ja gesagt, dass ich fand, dass wir nach 20 Minuten das Spiel in den Griff bekommen haben. Heißt ja, dass es vorher nicht der Fall war, aber ich fand eigentlich, dass die ersten 20 Minuten relativ langweilig waren. Es ist wenig passiert, es ist richtig, was der Markus sagt, dass wir jetzt nicht so viele Aktionen nach vorne hatten, aber ja, also ich finde, da sollte man sich auch nicht so viel drauf einbilden. In den ersten 20 Minuten ist nicht viel passiert und danach, dann, da waren eigentlich die entscheidenden Phasen, denke ich. Also sowohl in der Phase bis zur Pause, als auch dann, nachdem wir das 2-0 gemacht hatten und ihr dann halt wirklich mal mit Mann und Maus nach vorne gedrängt habt. Also ich denke, das ist kein Vergleich, wenn man sagt, Nürnberg ist eigentlich gut gestartet. Also ich fand, Nürnberg hat dann gut gespielt ab Minute 60, aber also bis dahin war es enttäuschend für eine Heimmannschaft, fand ich.
Also für unsere Verhältnisse war das schon ein ganz guter Start, wenn man sieht, was wir teilweise für Spielbeginne gehabt haben. Okay. Von daher war das eigentlich schon eher positiv.
Gut, gehen wir mal ein bisschen direkter oder konkreter ins Spiel. Ich muss ja ganz ehrlich zugeben, nach 13 Minuten hatte ich leise Hoffnung, dass wir vielleicht das Spiel ganz positiv gestalten können. Denn Gugia musste verletzt raus und Hauptmann kam für ihn. Und gefühlt, wir hatten es jetzt gerade schon mehrfach angesprochen, war das dann aber auch so ein bisschen der Moment, wo Dynamo Zugriff auf das Spiel bekam. Sie gewann die wichtigen Zweikämpfe im Mittelfeld. Und immer wenn sie genau diese gewonnen haben, wenn der Club irgendwie so ein bisschen planlos nach vorne agierte, wie man das ja leider über die komplette Saison eigentlich schon kennt, ging es dann einfach auch verdammt schnell über die Außen. Das war so mein Eindruck. Es war dann vor allen Dingen eben Berko und auch Stefaniak, die teilweise dann auch mit guten Seitenverlagerungen dem Club das Leben unfassbar schwer gemacht haben. Und Markus, du hattest schon angesprochen, die Nummer 6, Laszlo Sepsi, die wird noch eine tragende Rolle in dieser Berichterstattung hier einnehmen. Martin, woran lag es, dass dann mit Hauptmann, also mit einem Einwechselspieler, gefühlt auch der Zugriff aufs Spiel irgendwie bei Dynamo Einzug hielt?
Also Niklas Hauptmann ist die Entdeckung der Saison bei uns. Der Junge hat eine sehr, sehr gute Vorbereitung gespielt, hat hervorragende fußballerische Anlagen, ist klein, schnell, wendig, technisch stark. Und dass er jetzt auf der Bank saß, das war einfach nur der Tatsache geschuldet, dass der Gogia eben diesmal mal nicht auf der Außen gespielt hat, sondern sich da Stefaniak und Berko als Duo so ein bisschen festgespielt haben in der Vorbereitung. Und insofern, klar, war das ein kleiner Schock, dass der Gogia raus musste, aber der Hauptmann ist jetzt auch nicht irgendwer oder so. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein in unserem Korsett und von daher haben wir diesen Wechsel, glaube ich, überhaupt nicht bereut, sondern wie du schon richtig sagst, eigentlich 1-1 ersetzt. Und klar, wir haben dann einfach unsere Stärke auf der Außenbahn ausgespielt. Insbesondere Stefaniak hat immer wieder versucht, mit Flügelwechseln auf Erik Berko das Spiel schnell zu machen. Und ja, da hatte euer Linksverteidiger eine ganze Menge Probleme mit dem Beispiel, das 0-1.
Ja, lasst uns über das 0-1 sprechen. Es gab schon davor diverse Chancen über die Außen, die dann noch nicht verwertet werden konnten. Und dann kam das 0-1. Und Markus, erklär mir bitte, was Laszlo Sepsi dort tut oder zumindest vorhat zu tun.
Ich habe keine Ahnung. Also ich muss jetzt wirklich sagen, es ist nicht mein erstes Spiel, was ich gesehen habe. Ich gehe seit 78 regelmäßig ins Stadion, aber so eine Phase, wie Laszlo Sepsi hat, eigentlich schon die ganze Saison oder eigentlich auch die vergangene Saison schon. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe nicht, was er spielt, wie jemand von seiner Spielstärke es überhaupt geschafft hat, rumänischer Nationalspieler zu werden. Er hat sich da mit dem kleinen Berko hat er vorm 1-0 ganz leicht den Hintern ein bisschen rausgestreckt. Davon hat er sich abdrängen lassen, als würde er keine 48 Kilo wiegen. Hat noch dazu ein ganz schlechtes Positionsspiel gehabt, war komplett verkehrt gestanden, war also nicht zwischen Gegenspieler und Tor und dann rutscht er auch noch weg und dass Berko den Ball dann nur noch in die Mitte spielen muss, nachdem kurz davor Kutschke so eine Hereingabe schon verpasst hat, war mir eigentlich klar, dass das ein zweites Mal nimmer passiert. Und dementsprechend fiel dann auch verdientermaßen das 1-0.
Ja, das 1-0 dann durch Philipp Heise. Wir hatten letzte Woche noch darüber gesprochen, Martin. Er kam vom VfB Stuttgart zu Dynamo Dresden. Und Berko war ja auch mal Stuttgarter, wenn ich nicht ganz falsch liege. Also schwäbische Co-Produktion dann, die zum 1-0 für Dynamo Dresden geführt hat.
Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Also er hat es einfach clever gemacht, Erik Berko da den Körper gut eingesetzt und dann, ja, schiebt er halt auch noch die Schürze und der Rest ist dann für Heise halt super einfach.
Man hat ja als Clubfan dann irgendwie so ein bisschen gehofft, dass vielleicht schon nach dem 1-0 Rückstand so der Hallo-Wach-Effekt eintritt, denn irgendwie brauchst du es diese Saison ja mal wieder besonders, dass wir anfangen zu spielen, nachdem wir hinten liegen. Ja, leider war irgendwie eher das Gegenteil der Fall, zumindest meiner Meinung nach. Es gab so einen Möwald-Schuss, der allerdings eher harmlos war, weil er den Ball, glaube ich, auch gar nicht richtig trifft. Auf der Gegenseite war es dann allerdings Stefan Kutschke, der bei dem Kopfball ein bisschen ungenau ist. Da habe ich ja im ersten Moment kurz gedacht, der Ball wäre drin, aber er ging dann an die Torhalterungsstange und von dort rollte er dann hinter das Tor, weswegen das Netz gewackelt hat. Aber nach wie vor, Markus, war Dynamo einfach die spielbestimmende Mannschaft und man hatte nicht den Eindruck, dass Nürnberg zu irgendeinem Zeitpunkt da Zugriff auf das Spiel bekommen hat, oder?
Nee, überhaupt nicht. Vor allem, wir haben ja den Ball schon gar nicht hinten rausgebracht. Sowohl Markreiter als auch Mühl haben sehr viele Bälle entweder ins Nichts lang gespielt oder Kurzpässe, die sie eigentlich auf die Sechserposition weitergeben wollten, wo dann plötzlich ein Dresdner am Ball war. Also die waren wie konsterniert nach diesem 1-0. Und also bis zur Pause hatte ich ehrlich gesagt nie das Gefühl gehabt, dass wir da bis zur Pause noch irgendwas am Ergebnis schrauben können.
Martin, was hat Dynamo in der Phase besser gemacht? Markus hat schon so ein bisschen angesprochen. Es war unfassbar schwer, irgendwie da aus Nürnberger Sicht einen Spielaufbau hinzubekommen, weil die langen Bälle vorne ja im Niemandsland landeten und Dynamo ja unfassbar aggressiv, meiner Meinung nach, auch im Mittelfeld angelaufen ist, draufgegangen ist. War es tatsächlich so einfach?
Auf jeden Fall spielt die aggressive Zweikampfführung eine Rolle. Muss man sagen, dass, was das angeht, wir den Nürnbergern deutlich überlegen waren. Und ich denke auch ein ganz, ganz entscheidender Unterschied dafür gewesen, dass es so gut für uns lief, ist die Position des Mittelstürmers. Ich meine, ihr hattet mit dem Matthausch halt jemanden, der, sag ich mal, den Strafraum recht gut beherrscht hat und den man da auch mal anspielen konnte und der auch im Laufe des Spiels Gelegenheiten hatte. Aber bei uns, Stefan Kutschke hat in meinen Augen wieder ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, hat sich weit zurückfallen lassen, 25 bis 30 Meter vor dem Tor und hat dort immer wieder versucht, zum Kopfballduell hochzugehen. Und selbst wenn die Dinger verloren gegangen sind, dann sind wir halt auf die zweiten Bälle drauf. Und ja, dieser Spielstil, den haben wir uns so ein bisschen seit der Partie gegen den VfB Stuttgart angeeignet. Im Prinzip seit der Partie, seitdem Kutschke bei uns die Nummer 1 im Sturm ist und nicht mehr Paco Testroth. Und ja, das ist eben unser großes Plus, dass wir es halt verbinden können. Einerseits den Ball gut durch die eigenen Reihen laufen zu lassen. Andererseits immer wieder das auch mit langen Bällen auf Stefan Kutschke zu verbinden. Und da waren wir dem Club einfach überlegen. Von der gesamten Spielanlage, von dem System und ja. So lässt sich es erklären, finde ich.
Ja, also gerade die zweiten Bälle, absolut, sehe ich ganz genauso. Lasst uns über die zweite Halbzeit reden, denn wie gesagt, in der ersten Halbzeit ist nicht mehr viel mehr passiert. Dynamo dann mit keiner weiteren Chance und der erste FC Nürnberg mit ja keiner richtigen Chance überhaupt. Und ja, man hofft ja dann als Fan immer irgendwie, naja, vielleicht findet der Trainer in der Halbzeit die richtigen Worte und erstmal bloß kein weiteres kriegen. Und dann 14 Sekunden später möchte man irgendwas aus dem Fenster werfen, denn was Laszlo Sepsi dann da gemacht hat, ist mir noch viel, viel unbegreiflicher als beim ersten Gegentor, Martin. Es war erstmal weit von hinten rausgeschlagen. Ich weiß gar nicht, wer dann da hochgeht zur Kopfballverlängerung.
Kutschke
war's? Ja, okay. Dann ja auf Lamberts den Ball, der ihn in den leeren Raum reinhebt und dort setzt sich dann Berko durch, der gefühlt erstmal Richtung Tor ausrennt und dann doch noch irgendwie die Möglichkeit bekommt zu schießen. Ja, da waren alle irgendwie einen Tick Gedanken schneller als die komplette Nürnberger Mannschaft, muss man ja leider sagen. Ist ja nicht nur die Abwehr gewesen.
Ja, also das darf natürlich nicht passieren, dass man 15 Sekunden nach Wiederanpfiff gleich den Ball im Tor landen lässt. Aber das Ding ist doch, ich würde da dem Sepsi überhaupt keine Schuld oder so geben, denn der Pass von Lamberts ist einfach auf Verdacht in den Strafraum gespielt und wenn der Berko da einmal an den Ball kommt, dann ist das Ding halt drin. Also es gibt halt Stürmer, die würden sofort abschließen und er macht's halt so, er nimmt den Ball halt nochmal hoch, dreht sich so rum, dass er noch besser zum Tor postiert ist und schließt dann ab. Aber letzten Endes ist das eine Fehlerkette wirklich bei dem Club und ist die ganze Mannschaft da zu langsam gewesen. Also ich verstehe, dass man dem Sepsi das 0-1 ankreiden möchte. Aber beim 0-2 denke ich, also da muss ich die ganze Mannschaft eigentlich dafür in Grund und Boden schämen, dass sie wirklich da, also ja, aus der Pause rauskommt und halt noch sich im Tiefschlaf befindet.
Also da möchte ich gleich mal widersprechen. Sepsi steht erstens mal komplett falsch, wieder schlechtes Stellungsspiel, hebt es abseits auf und dann lässt er sich wie ein Schulbub vorführen. Ich meine, wenn ihm das erste Mal in dieser Saison passiert wäre, dann hätte ich jetzt auch gesagt, okay, schiebt man das mal auf die ganze Hintermannschaft. Aber das ist halt gefühlt schon das 10. Gegentor, was wir in dieser Art kriegen. Und irgendwann wird's halt wirklich, es schmerzt einfach nur noch zu sehen, dass er immer wieder auflaufen darf.
Also ich bin ehrlich gesagt irgendwo so zwischen euch beiden. Also ganz klar, das ist eine Fehlerkette, die fängt nicht bei Laszlo Sepsi an, sondern 5 Spieler vorher. Also der lange Ball hinten rausgeschlagen, so weit, so gut. Dass Kutschke das Kopfballduell gewinnt, auch noch gut. Aber warum ist dann zum Beispiel keiner bei Lamberts? Das ist ja schon die erste Problematik. Der hebt ihn auf Verdacht da rein. Das ist vielleicht auch so ein kleiner Geniestreich. Aber, und da bin ich dann bei Markus, da ist Laszlo Sepsi einfach auch gar nicht nah genug überhaupt erstmal an Berko dran, um den bei der Ballannahme zu stören. Und deswegen kann Berko eben darüber laufen. Dann fällt Sepsi auch noch so unglücklich um. Oder ich weiß gar nicht, ob es unglücklich ist, auf jeden Fall fällt er um. Und damit hat Berko ja dann erst richtig freie Schussbahn. Und das ist halt irgendwie, weiß ich nicht, also es ist nicht so ein krasser Fehler wie vorm ersten Tor meiner Meinung nach, aber ich würde ihm schon eine gute Portion Schuld an diesem Gegentor geben, wenngleich natürlich die Situation niemals entstehen darf. Also wie gesagt, ich bin da irgendwo so zwischen euch beiden. Alles in allem natürlich der denkbar schlechteste Moment für den Club. Und ich muss ehrlich gestehen, ich hatte Angst, dass die Mannschaft dann auseinanderfällt, weil ich war mir nicht sicher, was passieren würde, wenn Dynamo jetzt richtig drückt und nach vorne spielt. Es kam dann ein bisschen anders. Ich hatte so ein Stück weit den Eindruck, dass Dresden sich zurückgezogen hat, vielleicht auch um zu kontern, und sich dann aber so ein Stück weit hat einlullen lassen, Martin.
Komplett richtig. Muss man überhaupt nichts hinzufügen. Ich glaube, die Spieler waren sich nach dem 2-0 dann auch eben relativ sicher und dann machst du vielleicht unbewusst den einen oder den zweiten Schritt ein bisschen weniger als noch zu Beginn der ersten Halbzeit und dann kommt der Club eben einfach auf. Ihr habt ja dann auch gewechselt, da kam wirklich ein bisschen frischer Wind rein und dann wurde die Partie halt ein bisschen anders, ein bisschen offener, ein bisschen spannender.
Ja, es gab noch vor den Wechseln eine Chance durch einen Kempe-Freistoß, der wird aber vom Torwart gut geklärt. Es gab dann später die Chance durch Matausch und durch Teuchert, der unter anderem reinkam für André Petrak. Das war dann tatsächlich so ein offensiver Wechsel, Markus. Und nach dem Spiel hat, glaube ich, sogar Alois Schwarz oder im Laufe dieser Woche hat er, glaube ich, mal gesagt, womöglich hätte Burgstaller die gemacht. Tut man den anderen beiden Spielern damit einen Gefallen?
Also mit Sicherheit nicht. Ich fand diese Äußerung, ich habe es gestern gelesen, ich fand sehr, sehr unglücklich. Auf der einen Seite hat sich Schwarz auch dahingehend geäußert, dass Burgstaller nicht zu halten war und dass wir jetzt eben das Denken neu anfangen müssen. Und dann den Spielern so einen Rucksack dann unter der Woche nach so einem verlorenen Spiel dann noch mit draufzugeben, ist, finde ich, also schon etwas fragwürdig. Mag sein, dass er recht hat. Vielleicht hätte Burgstaller den gemacht, aber vielleicht hätte er ihn auch nicht gemacht. Und ich glaube, dass ein Tim Mattausch als doch recht erfahrener Spieler damit noch eher umgehen kann als ein 19-jähriger Nachwuchsstürmer.
Tja, also ich halte die Aussagen auch für unglücklich, wenngleich ich jetzt gar nicht weiß, in welchem konkreten Zusammenhang er sie getroffen hat. Also womöglich wurde er ja darauf angesprochen, hätte man wahrscheinlich diplomatischer lösen können, zumal ja gerade bei Teuchert's Chance sehr, sehr wenig gefehlt hat. Also da hätten wahrscheinlich 10 Zentimeter gereicht, dann geht er vom Innenpfosten irgendwie noch rein. Wie dem auch sei, es gab dann in der 72. Minute die, ich habe keine Ahnung, wie die Eckenstatistik aussieht, aber gefühlt die 72. Ecke vom Club aus der, oder zumindest Standardsituation, aus der man dann irgendwie eigentlich schon nicht mehr damit rechnete, dass da noch was resultiert. Kam anders, Mattausch geht hoch, köpft, dann ist Schwebe, glaube ich, dran, klärt ihn auf der Linie und dann kommt Mühl da in bester Stürmermanier angerauscht und haut den Ball in die Maschen, Martin. Wie sehr fängt der Dynamo-Fan dann in so einer Situation an zu zittern?
Ja, ein bisschen habe ich schon gezittert, aber vor allem halt deshalb, weil das Tor halt nach einer Standardsituation fiel und ja, bekannt ist, dass ihr bei Standards gut seid. Und ich war mir dann schon relativ sicher, dass ihr wahrscheinlich noch eine Standardsituation bekommen würdet. Und da hätte es also durchaus auch wieder zappeln müssen. Aber trotz aller Überlegenheit, die man dann hatte, also aus dem Spiel hatte ich eigentlich nie das Gefühl, dass es wirklich nochmal klingeln könnte. Aber bei Standards, wie gesagt, geht es ganz schnell. Und deswegen hatte ich da schon ein bisschen Sorge.
Einen Eindruck, den ich ja gewonnen habe in dieser Phase, dann ab der 60. Minute, als der Club den Ball sehr, sehr viel hatte, war, dass man die ganze Zeit so gespielt hat, als wären die Nachspielzeit bereits angebrochen. Also es waren so viele lange Bälle da irgendwo sinnlos vorne aus reingetroschen, aus dem Halbfeld irgendwie geflankt, ohne dass eigentlich die Positionen im Strafraum besetzt waren. Ging es nur mir so, Markus, oder hattest du genau denselben Eindruck?
Das war eigentlich das ganze Spiel über. Also kannst sagen, die erste Viertelstunde war noch relativ gepflegt, dass man versucht hat, einen schönen Ball zu spielen. Aber ansonsten, wie du schon sagtest, hauptsächlich lange Bälle. In der Angst, dass man auf kurze Entfernung irgendwie einen Fehlpass spielen könnte und dem Gegner direkt in Fuß spielt und sich zu Hause auskontern lässt. Das Problem bei den langen Bällen war halt ganz einfach, wir haben vorne niemanden drin, der auch mal einen Kopfball gewinnt. Mit Abstrichen noch Mattausch oder eben Schasch Markreiter, wenn er mit nach vorne geht. Aber ansonsten hat, glaube ich, gefühlt keiner von uns ein Kopfballduell gewonnen. Und das macht dann halt in meinen Augen keinen Sinn, lange Bälle dann so nach vorne zu spielen, wenn man an die Bälle gar nicht erst rankommt.
Am Ende stand die 1-2 Niederlage. Es gab noch so ein paar Chancen, aber die waren letzten Endes alle nicht so, dass man da wirklich den Eindruck hatte, dass dann auch Marvin Schwäbe alles abrufen müsste, was er da auf dem Kasten hatte. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, das war für mich ein Sieg für Dynamo Dresden, der mehr als nur in Ordnung geht. Und Martin hat es ja angesprochen, die Statistik von Torschüssen täuscht doch sehr darüber hinweg, wenn man wirklich mal Chancen zählt. Wird es wahrscheinlich sogar ein leichtes Chancenplus für Dynamo Dresden geben. Ich denke, wir sind uns einig, dass das Spiel mehr als nur verdient am Ende an Dynamo Dresden gegangen ist. Es bleibt noch ein bisschen fader Beigeschmack, Markus. Patrick Hammerbauer kam in der 62. Minute für Miso Pretschko, der das Feld verlassen musste. Und man hatte ja noch nicht im Wissen, wer noch transferiert werden würde. Ich hatte zumindest die leise Hoffnung, dass nach diesem erneuten Totalausfall von Laszlo Sepsi, egal wie viele Tore wir ihm jetzt anlasten, er hat ja zu keiner Zeit irgendwie Berko in den Griff bekommen, dass vielleicht Kammerbauer auch mal eine Option wäre, der dann die Startelf rotiert. Das wird jetzt wahrscheinlich geschehen am nächsten Wochenende, allerdings eben für Miso Pretschko.
Ja, mit Sicherheit. Also Kammerbauer ist der erste Vertreter für unseren Captain, der ja mit Sicherheit nicht nur ein Spiel jetzt ausfallen wird. Ich weiß gar nicht, was beim MRT jetzt rausgekommen ist, aber ich denke Muskelfaserriss. Irgendwie zwei, drei Wochen dürften es auf alle Fälle werden. Und ja, vielleicht wird Sepsi ja trotz allem nicht mehr spielen und sich durch einen 2 Jahre älteren Neuzugang dann ersetzen lassen. Vielleicht schon jetzt am Samstag gegen Heidenheim.
Ja, wir werden es sehen. Wir sprechen gleich über die Transfers des ersten FC Nürnberg. Jetzt unter der Woche. Auf jeden Fall erstmal nochmal danke an euch beide für eure Einschätzung zu diesem Spiel und nochmal Glückwunsch an Martin. Wir haben es schon gesagt, das ist ein verdienter Auswärtssieg gewesen. Da muss man dann auch Sportsmann genug sein, das anzuerkennen. Ich rede gleich erstmal mit Sven über zwei Transfers, die der Club getätigt hat. Es gab zwei Verstärkungen im Mittelfeld oder hoffentlich Verstärkungen im Mittelfeld. Philipp Förster kommt von Waldhof Mannheim und Lukas Hufnagel ist ausgeliehen aus Freiburg. Dazu wird uns Sven gleich mehr erzählen.
Wild Thing, die Rugby Europe Championship. Live auf meinsportradio.de. Alle Heimspiele der deutschen Rugby-Nationalmannschaft. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Rugbyverband und der Wild Rugby Academy verlosen wir dazu 3x2 Tickets. Am 11. Februar gegen Rumänien und am 4. März gegen Belgien in Offenbach und am 11. März gegen Spanien in Köln.
Du willst die Tickets gewinnen?
Dann schreibe uns via Facebook, Twitter oder über meinsportradio.de den Text
Ich will die Tickets für
Deutschland, Rumänien,
Deutschland, Belgien
und ich will die Tickets für Deutschland gegen Spanien
mit dem Hashtag MSR Rugby.
Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo. Hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Diese Woche endete das Transferfenster für die erste, zweite und ich weiß nicht wie vielte Liga in Deutschland. Und natürlich hat auch, oder natürlich, der erste FC Nürnberg hat sich verstärkt und das wollen wir jetzt natürlich ausführlich beleuchten. Zwei dieser Transfers betreffen das Mittelfeld. Lukas Hufnagel kommt vom SC Freiburg und Philipp Förster kommt von Waldhof Mannheim. Und dazu habe ich mir jetzt einen Gast in die Sendung geholt, den man, ja, man möchte ihm fast unterstellen, er hält es mit allen südwestdeutschen Vereinen, die etwas kleiner und immer der Underdog sind. Und das ist Sven. Hallo Sven.
Hallo Felix, wenn du den FC Kaiserslautern rausnimmst, dann komme ich da irgendwie hin. Aber okay. Nein, das ist, muss man erklären, Waldhof ist historisch gewachsen bei mir, die Zuneigung. Die haben früher Bundesliga gespielt, haben in Ludwigshafen 300 Meter von meinen Großeltern weg trainiert. Das heißt, ich war als Kind da sehr oft in Sommerferien zuschauen und war auch oft bei Spielen. Also das ist so meine Bundesliga-Sozialisierung und Freiburg ist einfach so der Herzensverein mittlerweile geworden. Natürlich ja. Schon auch seit fast 15 Jahren, mehr als 15 Jahren insofern, ja.
Man kennt dich ja auch aus dem Füchsle-Talk hier bei meinsportradio. Da dreht sich ja alles um den SC Freiburg und wir wollen uns nun kurz ein wenig über diese beiden Spieler unterhalten. Wir haben gerade eben schon festgestellt, wir sind wahrscheinlich konträrer Meinung, was die Sinnhaftigkeit beider Transfers angeht. Lass uns mit Philipp Förster anfangen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wer Philipp Förster ist, denn ich verfolge Waldhof Mannheim und die Regionalliga Südwest so überhaupt nicht.
Also Philipp Förster kam, ist ausgebildet worden beim VfB Stuttgart, kam im Sommer 2014 zum Waldhof, hat dort, ich muss sagen, ich habe jetzt vom Waldhof dieses Jahr nichts gesehen, letztes Jahr relativ viel in den Jahren davor, dann eine sehr gute Entwicklung genommen, ist ein mit einem 1,90 Meter relativ großer Spieler, guten Zug zum Tor, torgefährlich, kann auch mal einen Ball festmachen, behaupten. Man muss allerdings immer dazu sagen, wir reden hier über Regionalliga. Also Waldhof Mannheim hat ja letztes Jahr in den Aufstiegsspielen gegen Lotte, muss man sagen, chancenlos über 180 Minuten verloren. Dieses hinentleerte Relegation, die es da ja immer noch gibt, sind sie gescheitert. Das heißt, wir reden über einen Spieler, der Regionalliga spielt. Aber Philipp Förster ist mit Sicherheit einer, der das Potenzial hat, zu einem guten Drittligaspieler zu werden. Sagen wir es mal so. Ob das reicht für die zweite Bundesliga, wage ich an der Stelle nicht zu beurteilen. Das ist ja ein Spieler, den man jetzt für sehr schmales Geld geholt hat. Ist mit Sicherheit ein Spieler, der auf Ansinnen von Alois Schwarz gekommen ist, der ihn mit Sicherheit noch aus seiner Zeit bei Sandhausen sehr gut kennt und da oft gesehen hat. Ist so, das wäre jetzt so mein Gedankengang an der Stelle. Ist ein Spieler, der torgefährlich ist, der Tempo hat, der Körper hat, der eigentlich von den Voraussetzungen her ziemlich viel mitbringt für einen Offensivspieler.
Ja, er ist gebunden bis 2020, also tendenziell eine langfristige Geschichte und man wollte ihn wohl ursprünglich im Sommer holen, hat den Transfer quasi vorgezogen. Was im Nürnberger Twitter-Universum schon diverse Mutmaßungen ja verursacht hat, nämlich dass womöglich Kevin Möwald geht und man quasi den Nachfolger jetzt schon installiert und weil du meinst, er kommt aus der Regionalliga, Nürnbergs zweite spielt ja kein Stück höher, von daher nimmt sich das nicht viel. Und ich würde behaupten, die Regionalliga Südwest hat mehr mit Konkurrenzkampf zu tun als die Regionalliga Bayern. Also insofern,
das sagen sie im Südwesten seit Jahren, sie steigen allerdings nie auf. In Sachen Aufstieg ist der Südwesten die Schwächste aller Ligen, was diese Relegation angeht. Aber wie gesagt, das ist ein Spieler mit ganz viel Potenzial, der mit Sicherheit, wie gesagt, ein sehr, sehr guter Drittligaspieler werden kann, ob es für die zweite Liga reicht, ob es auch für die Ansprüche des Club reicht. Ich weiß um die finanziellen Beschränkungen, die in Nürnberg herrschen, aber ich weiß eben auch, dass Nürnberg schon immer den Anspruch haben sollte, in der zweiten Liga Spitze mitzuspielen und auch einen Aufstieg im Auge zu haben. Ob das für Philipp Förster sozusagen die Perspektive ist, sehe ich momentan ehrlich gesagt nicht.
Gut, wir lassen uns überraschen. Ich schätze, wir werden nicht so viel von ihm in dieser Saison sehen, wie es dann nächste Saison aussieht. Wird sich zeigen. Lass uns über Lukas Hufnagel...
Ja. Ich glaube, wenn ich sozusagen auf die Tabelle schaue und wenn ich mir anschaue, wo der Club steht und wenn ich mir anschaue, was da vorne so los ist, dann ist es vielleicht jetzt gar nicht so schlecht, Spieler einzubauen, denen man eine Perspektive geben will. Vielleicht ist sogar sozusagen das halbe Jahr früher dann ein Stück weit dazu geeignet, zu schauen, kann der unseren Ansprüchen genügen, weil ich glaube, mit Verlaub, dieses Jahr ist ja der Aufstieg für den Club kein Thema mehr.
Davon gehe ich auch aus, ja.
Insofern ist das natürlich ein halbes Jahr, das man eigentlich ganz gut nutzen kann, um Spieler dann auch einzubauen. Deswegen kann es durchaus sein, dass wir mehr von ihm sehen werden, als wir jetzt vielleicht beide vermuten.
Wir müssen abwarten, aber er spielt halt genau auf der Position, die eine der wenigen funktionierenden in der Cluboffensive ist. Insofern, mal schauen. Lass uns noch kurz über Lukas Hufnagel sprechen, der ja letzte Saison beim SC Freiburg in der zweiten Liga durchaus seine Einsätze gehabt hat. 19 Mal stand er auf dem Feld, davon 5 Mal links außen, 8 Mal rechts außen. Was ist Lukas Hufnagel für ein Spieler? Was bringt er mit und warum leiht man ihn ein halbes Jahr nach Nürnberg aus?
Ja, Thema ist einfach, Lukas Hufnagel kam auch, da sind wir jetzt wieder bei der Regionalliga, letztes Jahr aus Unterhaching, war so ein bisschen der Shootingstar beim SC, hatte jetzt aber in dieser Saison einiges, zum einen ein Verletzungsproblem, also immer wieder Wadenprobleme, kam nicht richtig auf die Füße, hat relativ oft in der zweiten Mannschaft gespielt. Und um es mit Streich zu sagen, die Jungs sind in einem Alter, auch Mats Müller-Dehli kann man das Gleiche sagen, die Jungs sind im Alter, da müssen sie einfach kicken, um den nächsten Schritt zu machen. Die Jungs müssen spielen. Und Lukas Hufnagel hat letztes Jahr gezeigt, dass er ein sehr guter Zweitligaspieler ist, der auch im Club weiterhelfen kann mit Geschwindigkeit, er hat auch eine Torgefährlichkeit, hat er letztes Jahr auch einige Treffer gemacht. Man muss ja immer noch sehen, er sprang letztes Jahr über 2 Ligen, also er kam aus Unterhaching die Regionalliga spielen. Und er selbst kam zu einem Top-Verein der zweiten Liga, der dann noch Meister geworden ist. Das heißt, es war schon ein gewaltiger Sprung für ihn, den er aber gut gemeistert hat. Jetzt hat er aber eben das Problem, dass in Freiburg die Außenbahnen extrem gut besetzt sind momentan. Freiburg zurzeit ein Gefüge hat, was einfach passt und es für ihn da wahrscheinlich kaum eine Perspektive gibt. Also er ist auch seltenst im Kader gewesen bisher. Bei der ersten, ja, ist einfach schwer durchzukommen momentan, weil der Freiburger Kader vielleicht die höchste, so eine hohe Qualität hat in der Breite, so bis Nummer 18 bis 20, wie es in der Geschichte des Vereins noch nie hatte. Und dann fallen eben so Spieler runter wie ein Hufnagel, Müller-Dehli, die aber auf der anderen Seite trotzdem eine riesen Qualität haben und die für jeden Verein der zweiten Liga eine riesige Verstärkung sind.
Was mich an dem Transfer ganz ehrlich wundert, abgesehen von der Tatsache, dass er eben jetzt erstmal nur ein halbes Jahr ausgeliehen ist, ist, dass auf Linksaußen jetzt im ersten Spiel gegen Dresden mit Sabiri einer aus dem eigenen Nachwuchs gespielt hat und wahrscheinlich auch noch mehr Spiele kriegen wird, dem man eben den Sprung zutraut zu den Profis. Auf Rechtsaußen spielt mit Tobias Kempe einer, der sicherlich nicht überragend spielt, aber zumindest konstant Leistung bringt und vor allen Dingen mal nach hinten nichts anbrennen lässt. Deswegen ist es für mich irgendwie ein Transfer, der nur mäßig nachzuvollziehen ist. Also ich sehe den Transfer tatsächlich unter dem Gesichtspunkt, man möchte da vor allen Dingen Druck auf die Etablierten ausüben, aber angesichts von einem halben Jahr Leihe fällt es mir schwer nachzuvollziehen, wie Lukas Hufnagel davon profitieren soll. Also jetzt tatsächlich auch aus Spielersicht.
Also aus Spielersicht ist es, glaube ich, relativ, ja, muss ich sagen, einfach. Sprich, du kriegst eine klare Ansage in Freiburg, dafür ist Streicher bekannt. Diese klare Ansage lautet, wir sehen für dich momentan keine Perspektive, in den Kader zu kommen oder in die ersten Elf zu kommen. Das heißt, für den Spieler ist ganz klar, aber wir wollen, dass du Perspektive bekommst. Wir glauben an dein Potenzial hier im Kader. Das ist, glaube ich, so die Aussage, die dahinter steht in Freiburg. Sonst hätte man ja auch verkaufen können. Das wurde nicht getan. Welcher Verein ist von Interesse? Welcher Verein traut sich sozusagen, oder welchen Verein traut er sich zu? Und ich kenne ja einen Tobias Kempe aus Darmstadt ziemlich gut, habe den da häufig gesehen, und Kempe ist ein ganz anderer Spielertyp, der viel mehr über die Füße kommt, der gute Standards hat, der gut nach hinten arbeitet, der allerdings im Offensivspiel jetzt keiner ist, der wirklich Bäume rausreißt, muss man einfach sagen. Und da ist Hufnagel sozusagen genau das andere Paket dazu. Und das kann durchaus sein, wenn man sagt, man entscheidet sich dafür, diese andere Variante, dass Hufnagel eine Rolle spielt. Die Frage ist immer, kommst du an einem Spieler vorbei, der einerseits Stammspieler ist, andererseits fest dem Verein gehört, weil es ist ja kein gutes Signal, wenn du einen Leihspieler vor die Nase gesetzt kriegst, der vielleicht in einem halben Jahr wieder weg ist. Aber aus Spielersicht macht es absolut Sinn, zu einem Zweitligisten zu gehen und dort zu spielen. Also und ich glaube auch, dass Hufnagel seine Spiele bekommen wird, weil so viel Qualität hat er. Also das ist ein richtig guter Junge, toller Kicker, hat letztes Jahr uns gerade in der Vorrunde viel, viel Freude bereitet, dann auch in der Rückrunde noch einige Spiele gemacht, war am Ende nicht mehr so oft in der ersten Elf, muss man auch sagen, hatte mit Verletzungen zu kämpfen, die ein bisschen zurückgeworfen haben. Aber das ist ein total guter Spieler, der so eine Qualität hat, die du auf den Außenbahnen in der zweiten Liga nicht so oft findest. Also so eine Mischung aus einerseits gut gegen den Ball, aber andererseits auch hohes Tempo, gutes Dribbling, gutes 1 gegen 1. Also ich glaube, das kann passen.
Also du preist uns Lukas Hufnagel an. Wir sind gespannt, ob es am Ende so eine Erfolgsstory wird. Ich würde es mir wünschen. Spielerisch fehlt dem Club ja über die Außen doch sehr oft sehr, sehr viel. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Sven, für deine Einschätzung zu den beiden Spielern.
Gerne.
Ich wünsche dem SC natürlich viel Erfolg weiterhin in der ersten Bundesliga, und vielleicht kommen auch wir irgendwann wieder dahin.
Ich bitte darum.
Ja, sehr gerne. Wir reden bei Total Beklubbt gleich noch über die anderen Transfers. Dann wieder mit Markus und mit Martin.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag um 19 Uhr hörst du mich zusammen mit Desiree Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Wir wollen deine Meinung. Die große Hörerumfrage 2017 in Kooperation mit der IST Hochschule für Management.
Hi, hier ist Robert Vogel vom Bundesliga Special. Aktuell machen wir eine große Hörerumfrage auf meinsportradio.de, um zu erfahren, was du dir wünschst und was wir noch besser machen können. Bitte nimm dir die 5 Minuten und fülle unseren Fragebogen aus. Du findest ihn auf unserer Website, auf Facebook und bei Twitter. Danke.
Wann hast du das erste Mal von uns gehört? Welche ist deine Lieblingssendung? Und was wünschst du dir für 2017? Deine Meinung zählt. Mach jetzt mit und gewinne einen 50-Euro-Gutschein für Amazon. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de.
Nachdem wir von Sven eine Einschätzung zu Lukas Hufnagel und Philipp Förster bekommen haben, möchte ich jetzt mit Martin und mit Markus noch zum einen über die beiden Transfers sprechen und natürlich auch über unsere neue Sturmhoffnung aus Schweden, Mikael Ishak, und über die viel, viel größere Hoffnung noch, nämlich den neuen Linksverteidiger Konstantin Csakpa, der von allen Namen sicherlich der bekannteste ist. Csakpa, mittlerweile 30 Jahre alt, war vereinslos zuletzt, hat davor doch einige Jahre für Eintracht Frankfurt gespielt, davor auch schon für Leverkusen, Hannover. Also aus der Bundesliga sicher kein Unbekannter. Und wie viel Hoffnung setzt du in jemanden, Markus, der im Prinzip 7 Monate lang ohne Verein dastand?
Im Prinzip finde ich das erstmal immer schwierig, wenn jemand wirklich 7 Monate lang keine Pflichtspiele bestritten hat. Aber bei uns ist halt wirklich extrem Not am Mann. Und ich kann mir vorstellen, dass er gleich am Samstag von Beginn an ein Thema sein wird, nachdem Alois Schwarz diese Woche auch gegenüber diversen Pressevertretern auch mal deutlich geworden ist mit dem Namen Sepsi, denke ich schon, dass das die große Chance jetzt ist, Jagba zu bringen. Zumal Schwarz hat sich immer ein bisschen gegen Dennis Lippert gesträubt, so nach dem Motto, er ist halt noch jung, er ist körperlich noch nicht so weit. Aber das sind jetzt Argumente, ein 30-jähriger, erfahrener Profifußballer, der kann das mit Sicherheit auch mal wegstecken, 7 Monate da nicht gespielt zu haben. Und es ist ja keine Ikone, an der er vorbeikommen muss.
Martin, Konstantin Jagba, jemand, Markus hat es schon angesprochen, mit reichlicher Erfahrung, vor allen Dingen auch in der Bundesliga. Würdest du den in Dresden, angenommen ihr hättet einen Mangel auf dieser Position, mit Kusshand begrüßen?
Ja, würde ich auf jeden Fall. Also seit wir damals in die zweite Liga aufgestiegen sind, 2011, verfolge ich ja wirklich die zweite Liga noch viel, viel intensiver als vorher. Und in all der Zeit habe ich keinen so starken Linksverteidiger bei einem Zweitligisten kicken sehen wie Konstantin Jagba damals bei uns in Dresden. Wenn er wirklich diese Form erreicht, die er damals im Aufstiegsjahr für die Eintracht hatte, dann ist es ein absoluter Gewinn für euch. Und da das ja ohnehin gerade eine Problemposition ist, glaube ich, sollte man so einem Spieler einfach offen gegenüberstehen und sagen, naja, die 7 Monate Pause waren sicherlich blöd, aber die Klasse, euch weiterzuhelfen, hat auf jeden Fall.
Ja, zu allem Dank dann auch noch quasi für wenig Gegenwert. Also sicherlich wird er ein Gehalt bekommen, das nicht so klein ausfällt, aber ja, er kostet erstmal keine Ablöse. Das ist natürlich für den Club immer besonders wichtig. Kurios natürlich, oder was heißt kurios, aber in Zeiten von Social Media und man erfährt alles sofort, war es natürlich dann ausgerechnet der Transfer, der erst 5 nach 6 verkündet wurde, wo alle schon wieder schrien, oh nein, kein Linksverteidiger geholt, mit Sepsi in den Abgrund. Ganz so schlimm wird's hoffentlich nicht. Konstantin Jagba hat meiner Meinung nach auch gute Chancen, bereits am Samstag dann gegen Heidenheim auf dem Feld zu stehen. Und ja, stopft die wahrscheinlich größte Problemzone des ersten FC Nürnberg, nämlich die des Linksverteidigers, wo es schlicht und ergreifend stand vorher einfach auch keine Alternative zu Sepsi gab, angesichts dessen, dass schlicht und ergreifend kein Profi mehr zur Verfügung stand, der dort hätte spielen können. Bereits vor dem 31.01. wurde Michael Ishak geholt und ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was das für ein Spieler ist. Ich habe den Namen in meinem Leben noch nicht einmal gehört. Ich hatte auch nicht auf dem Schirm, dass der schon mal für Köln gespielt hat. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Habt ihr schon mal was von diesem Spieler gehört? Martin, hast du den Namen irgendwie in Erinnerung gehabt, dass er mal als großes Talent in Köln angepriesen wurde?
Also jetzt, wo du es sagst, da dämmert es so ganz, ganz langsam, dass tatsächlich dieser Spieler mal irgendwo in der Bundesliga gespielt hat bei mir. Aber ich kann ihm überhaupt nichts zuordnen. Also ich weiß weder, was er für einen starken Fuß hat, noch was seine Qualitäten sind. Aber ja, Schweden-Transfers, ich glaube, sowas kannst du immer machen. So in Skandinavien bist du scouten, was es da für gute Leute gibt. Hannover 96 hat das ja mal eine Zeit lang gemacht. Sehr viel in Norwegen nachgeschaut, nach neuen Spielern. Und von daher sicherlich nicht unüblich, in der Winterpause so jemanden zu holen. Ich glaube, das haben wir halt relativ oft schon erlebt. Es könnte auch damit zusammenhängen, dass ich weiß gar nicht, kommt er direkt aus Schweden jetzt, von einem schwedischen Club?
Nein, er kommt von Randers FC aus Dänemark.
Aha, weil es nicht sein, dass die skandinavischen Ligen ihre Saison zum Winter sozusagen abschließen, also dass die momentan Saisonende haben und dass deshalb vielleicht der Spieler dann auch, die Spieler aus Skandinavien gewillt sind, hier in die Bundesliga zu kommen? Oder bilde ich mir das jetzt ein?
Das ist, soweit ich mich erinnere, sehr richtig. Also ich glaube, es trifft auf Dänemark genauso zu, zumindest. Also ich glaube, die Dänen spielen im Kalenderjahr, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, ansonsten, das ist ja ein unglaublicher Wandervogel. Ich meine, der hat schon in Deutschland gespielt, in Italien, jetzt in Dänemark, in Schweden auch schon. Ist halt eine Wundertüte, ne?
Also, kurze Recherche ergibt, sie spielen doch nicht im Kalenderjahr, haben aber bereits 21 Spiele absolviert und das in der 14er Liga. Sonderlich viel ist da also nicht mehr zu spielen. Wurde unfassbar oft verliehen, nachdem er ja in Köln war. Da war er ja schon nach St. Gallen ausgeliehen, ging es dann nach Parma, die ihn direkt wieder durch die Welt geschickt haben, oder zumindest durch halb Italien. Und dann ging es zu Randers FC, Markus, wo er ja jetzt in den letzten beiden Jahren doch eine gute Trefferquote aufweist.
Ja, also wenn man sich die Erfolgsquote mal so anguckt, hat recht kräftig getroffen. Ist auch jetzt das erste Mal, dass er es wirklich bei einem Verein geschafft hat, dass man ihm vertraut hat und ihm als Stammspieler dann das Vertrauen geschenkt hat. Und ja, ansonsten, ich weiß nicht, er ist noch recht jung. Ist für mich auch eine komplette Wundertüte. Ich habe den Namen vorher wirklich noch nie gehört und kann mich zwar grob daran erinnern, weil ich das heute jetzt eben nochmal nachgelesen habe, dass, wie er in Köln vorgestellt wurde, Jörg Schmadtke damals gesagt hat, dass es ein ganz junger Spieler ist, der vielleicht im nächsten Jahr schon für Köln nicht mehr zu bezahlen gewesen wäre, wenn er sich weiter so entwickelt hätte. Von daher vielen Dank an Köln, dass sie seine Entwicklung erstmal kräftig gehemmt haben. Vielleicht kommt uns das jetzt ein bisschen zugute.
Ja, wir dürfen gespannt sein. Aktuell wird er wahrscheinlich noch nicht auf dem Feld stehen. Er hat am Mittwoch jetzt individuell trainiert, weil er eine Innenbanddehnung im Knie hat. Also es geht schon wieder richtig gut los. Allerdings hat Alois Schwarz auch angedeutet, Markus, dass man mit ihm vermehrt vielleicht auch auf einen 4-4-2 setzt. Wer dafür dann geopfert ist, steht auf einem anderen Blatt. Aber ist das eine Nachricht, die dich erstmal positiv stimmt?
Sehr positiv sogar. Ich meine, wenn wir uns das mal genau anschauen, letzte Saison mit Füllkrug und Burgstaller, das war ja eigentlich auch ein verkapptes 4-4-2, so wie die vorne drin gewechselt haben. Und ja, wenn man in der zweiten Liga nach vorne ein bisschen was reißen will, dann kannst du nicht mit einem Stürmer spielen. Meine persönliche Meinung.
Gut, dann widmen wir uns dem nächsten Spieler. Und bevor wir wieder zu jemand Unbekanntem zurückwechseln, wechseln wir erstmal wieder zu jemandem, den wir zumindest ein bisschen kennen. Lukas Hufnagel, ich hatte gerade schon mit Sven darüber gesprochen, hat ja zumindest Zweitliga-Erfahrung, hat letzte Saison, ich meine, 19 Spiele für den SC Freiburg bestritten, hat aber auch einmal getroffen, 3 Vorlagen serviert, war besonders in der Hinrunde, ja, durchaus erfolgreich Teil der Mannschaft, die ja dann am Ende auch souverän aufgestiegen ist. Wie hast du oder hast du überhaupt, Martin, Lukas Hufnagel wahrgenommen?
Also ich weiß, was es für ein Spielertyp ist, aber nicht unbedingt aus seiner Freiburger Zeit, sondern ich kenne ihn noch aus der Zeit von der Spielvereinigung Unterhaching, wo er in der dritten Liga gekickt hat. Und da hatte ich immer so das Gefühl, das ist so ein ähnlicher Typ wie der Haberer. Also relativ flexibel einsetzbar in der Offensive und mit viel, viel Zug nach vorne. Dass er bei den Freiburgern tatsächlich so eine tragende Rolle im letzten Jahr gespielt hat, war mir gar nicht so bewusst, aber auf jeden Fall mit 23 Jahren noch in einem Alter, wo er was reißen kann, und ich glaube auch bei einem durchschnittlichen Zweitliga-Club, der Club ja momentan ist, ganz gut aufgehoben.
Ja, immer wieder diese Stiche in mein Herz, Martin. man hat Lukas Hufnagel jetzt nur für ein halbes Jahr ausgeliehen, Markus. Das ist ehrlich gesagt das, was mich so stutzen lässt an diesem Transfer, denn jetzt hat man den für ein halbes Jahr mal angenommen, der schlägt voll ein, dann gibt man den wieder ab. Auf der anderen Seite, er hat ja vor allen Dingen links und rechts im Mittelfeld gespielt bei Freiburg, hat man auf links jetzt sich ja scheinbar erstmal auf Sabiri festgelegt und rechts hat man mit Kemper eigentlich jemanden, der grundsolide gespielt hat. Sven hat es angedeutet, Hufnagel ist ein ganz anderer Spielertyp als Kempe. Ist das letzten Endes ein Transfer, der einen einfach breiter machen soll und vor allen Dingen ein Transfer, der mal ein bisschen Feuer unterm Arsch der Etablierten macht?
Ich kann es mir nur so erklären, weil das wäre für mich auch die einzige Sache, wo dieser Transfer für mich Sinn macht. weil, wie du schon sagtest, seine Position ist eigentlich die Möwald- oder die Kempe-Position. Ich halte ihn nicht stark genug, um an den beiden vorbeizukommen. Aber vielleicht wäre er derjenige, der im Training aus den beiden noch ein bisschen mehr rauskitzelt. Andererseits, ich glaube nicht, dass Freiburg ihn umsonst an uns verleiht. Also wir werden da schon einiges an Gehalt bezahlen müssen für den Spieler. Und dafür, dass er dann in einem halben Jahr, wenn er sich wirklich durchgesetzt hat, dann weg ist, weiß ich nicht, ob diese Leihe dann sehr viel Sinn gemacht hat, weil man halt auch den jungen Spielern, denen man jetzt bis vor zwei Tagen noch gesagt hat, man will sie jetzt so langsam, aber sicher in der Rückrunde ein bisschen auch an Kader ranführen, für die ist es halt irgendwie dann auch wieder ein Schlag ins Gesicht, glaube ich.
Ja, wir dürfen gespannt sein. Ich bin mir bei dem Transfer tatsächlich am unsichersten von allem, was er bezwecken soll. Nach allem, was Sven gesagt hat, bin ich zumindest ganz positiv gestimmt, dass er uns spielerisch etwas bringt, was wir nicht haben. Ob das in dem halben Jahr zum Tragen kommt, wer weiß. Womöglich wird am Ende die Leihe auch noch verlängert oder Freiburg stellt fest, man ist doch bereit, ihn abzugeben. Wir wissen es nicht. Wir sind gespannt. Das ist übrigens ein Nationalspieler sogar. Für Georgien hat er bereits ein Länderspiel gemacht. Also es gibt mehr Nationalspieler beim Club. Bewerten wir das mal als was Positives. Und zu guter Letzt wurde Philipp Förster von Waldhof Mannheim verpflichtet. Waldhof Mannheim war für die ganz jungen Zuhörer früher mal eine große Nummer im deutschen Fußball und spielt heute in der Regionalliga Südwest und dümpelt da wie so viele andere große Vereine vor sich hin. Förster kam von Stuttgart im Sommer 14 und spielt tatsächlich ja wirklich diese Möwald-Position, Markus. Und Florian von Club Fans United hat sich ja auf Twitter dahingehend geäußert, dass man das so interpretieren könnte, dass man, also man hat ja diesen Transfer scheinbar vorgezogen, wollte den im Sommer ohnehin tätigen, dass man den jetzt ein halbes Jahr vorgezogen hat, um einen möglichen Möwald-Verkauf quasi schon ein bisschen, nicht vorzubeugen, aber dass man zumindest schon mal jemanden installiert, der den möglicherweise auffangen kann. Würdest du das auch so lesen?
Also zumindest sehe ich so, vor nicht allzu langer Zeit hat sich Andreas Bonnemann eben dahingehend geäußert, dass der Club bei jungen Spielern einfach schneller sein muss als andere Vereine. Förster gilt eigentlich als ganz gutes Talent. Und ich nehme an, man hat jetzt deswegen ein bisschen Ablöse in die Hand genommen, um sich sicher zu sein, dass man den Spieler jetzt erstmal verpflichten kann. Nicht, dass der jetzt noch eine gute Rückrunde spielt in Mannheim und irgendein anderer Verein einfach daran schneller ist. Ob es jetzt wirklich so ein Vorgriff auf einen möglichen Abgang von Möwald ist, ich kann es mir gut vorstellen, ich hoffe es aber nicht. Drücken wir es mal einfach so aus.
Gut, dann, also ich hoffe es auf jeden Fall auch nicht, denn wenn jemand so was wie Konstanz bei uns im Mittelfeld besitzt, dann ist es ja eigentlich, oder zumindest positive Konstanz, dann ist es Kevin Möwald. Wie siehst du den Transfer, Martin? Hast du vorher in deinem Leben schon mal was von Philipp Förster gehört? Denn ich gebe ja auch ganz ehrlich zu, ging mir wie bei gefühlt jedem unserer Transfers nicht so richtig so.
Nee, sagt mir überhaupt nichts, der Name. Aber wir haben ja schon letztes Jahr mal so ein bisschen generell über die Transferpolitik beim Club gesprochen und da habe ich ja auch zu euch gesagt, dass es relativ normal ist inzwischen für Mannschaften, auch die in der zweiten Liga spielen, sich mal bei unterklassigen Clubs umzuschauen. Ich hatte da speziell so die dritte Liga im Visier und da hat der Club ja auch mit, denke ich, Leibold und Möwald ganz gute Erfahrung gemacht und dementsprechend lohnt sich das auch halt mal bei anderen Clubs zu schauen und man wird den Förster ausprobieren und entweder er ist eben schon reif genug für die zweite Liga oder er muss dann vielleicht nochmal verliehen werden oder in der zweiten noch ein bisschen mehr Erfahrung sammeln.
Wollte ich gerade sagen, oder für die U21, weil
was
die
macht haben ja. Baumann, das muss ich jetzt mal kurz loswerden. Spielt er bei euch in der zweiten?
Der ist Top-Torjäger in der U21, ja.
Ah, gut zu wissen. Ja, der war ja bei uns in Dresden und hat so immer mal in der ersten Mannschaft halt dran geschnuppert und auch so ein bisschen gespielt und dann hieß es so, der Club verpflichtet ihn und haben alle so gedacht, für die erste Mannschaft, das bringt ja jetzt wenig Ertrag, aber er spielt nun in der zweiten und wie ihr sagt, regelmäßig und trifft.
Ja, 21 Spiele, 13 Tore, 10 Vorlagen.
Sehr gut.
und war auch in der Wintervorbereitung mit den Profis unterwegs. Also zählt offiziell jetzt seit der Rückrunde auch zum Profikader mit dazu.
Cool.
Ja, mal sehen, ob wir den vielleicht auch mal noch in der ersten Mannschaft sehen. Aktuell sind da andere vor ihm. Das soll es erstmal mit unserer Einschätzung zu den Wintertransfers des ersten FC Nürnberg gewesen sein. Wir melden uns dann gleich nochmal wieder und dann sprechen wir noch ganz kurz darüber, ob Dynamo Dresden jetzt im Aufstiegsrennen angekommen ist und vor allen Dingen, wie der erste FC Nürnberg dann am Samstag gegen Heidenheim spielen sollte, sich präsentieren sollte und vielleicht auch wird.
Zwei Teams, drei Tage, eine Tradition. Der Davis Cup auf meinsportradio.de. Andreas Thies und Philipp Joubert hängen am Ball.
Was für ein wichtiger Aufschlag.
Und kommentieren live aus der Fraport Arena in Frankfurt. Wenn sich Deutschland gegen Belgien stellt. Mach mit, poste deine Meinung unter dem Hashtag MSRDC und werde Teil des Davis Cup. 3. bis 5. Februar. Freitag ab 14 und Samstag und Sonntag ab 13 Uhr. Vom ersten bis zum letzten Ballwechsel live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Christian Oehmicke von Double Trouble, dem Darts Talk auf meinsportradio.de. Bei uns hörst du regelmäßig alles Wichtige zum Sport mit den Pfeilen. Wenn dir gefällt, was du hörst, schreibe gerne eine Rezension auf iTunes und bewerte unseren Podcast mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Zurück bei Total Beklubbt. Wir machen den kurzen Finalspurt mit Martin und mit Markus. Nach dem Sieg gegen den ersten FC Nürnberg wurde Dynamo Dresden so ein bisschen jetzt ins Aufstiegsrennen hineingeschrieben. Und da mit Martin ja nach wie vor ein Dynamo-Fan bei uns ist, müssen wir jetzt noch ganz kurz darüber sprechen, auch wenn das überhaupt nichts mehr mit dem Club zu tun hat. 5 Punkte Rückstand hat Dynamo aktuell. Braunschweig strauchelt so ein bisschen aktuell durch die Liga. Hannover hat Platz 1 erobert. Punktgleich mit Braunschweig und mit Stuttgart. Martin, wie sehr ist Dynamo denn jetzt wirklich im Aufstiegsrennen drin? Sie hat ja, glaube ich, nach wie vor gegen keine Mannschaft aus der oberen Tabellenhälfte verloren.
Ich gebe genau dieselbe Antwort wie letzte Woche. Vorne sind 3 Mannschaften, die uns einfach überlegen sind. Braunschweig, Hannover und Stuttgart, auch wenn wir sie alle geschlagen haben. Alle 3 Clubs haben 5 Punkte Vorsprung. Das ist eine ganze Menge. Und ob wir jetzt im Aufstiegsrennen drin bleiben, das wird sich am Wochenende zeigen. Denn da spielen wir als 5-Platzierter gegen den 4-Platzierten Union. Es ist schön, dass es ein echtes Spitzenspiel ist, aber so richtig im Aufstiegskampf angekommen, finde ich, sind wir noch nicht.
Okay, wir behalten das natürlich im Auge und im Zweifelsfall komme ich dann nach Dresden, wenn es die große Aufstiegsfeier gibt. Lass uns nochmal über den ersten FC Nürnberg sprechen, hier bei Total Beklubbt. Aktuell ist es wieder Platz 10. Die untere Tabellenhälfte anführen ist ja auch irgendwie Spitzenreiter sein. Und wir spielen am Wochenende gegen den ersten FC Heidenheim. Eine der Überraschungsmannschaften, ist man so geneigt zu sagen, weil Heidenheim ja immer so eine Mannschaft ist, in der man gefühlt keinen Spieler kennt und die trotzdem irgendwie da oben so ein bisschen mitmischen. Jetzt gab es am letzten Wochenende für Heidenheim den Rückschlag. Allerdings ist der Club wahrscheinlich dennoch gut beraten, Markus, sich da 3-mal auf den Hosenboden zu setzen und sich deutlich mehr anzustrengen, als das am vergangenen Wochenende der Fall war, oder?
Auf alle Fälle, zumal wir in Heidenheim ja auch schon mal ganz böse auf dem Hosenboden gelandet sind. Es wird mit Sicherheit kein einfaches Spiel. Der Trainer von Heidenheim, Frank Schmidt, ehemaliger Klubberer von unserer zweiten Mannschaft, der ist gegen uns dann auch immer noch doppelt motiviert, seine Jungs heiß zu machen. Noch dazu hat Heidenheim eine sehr gut eingespielte Mannschaft. Auch sehr gute Einzelspieler zum Teil, aber die sich trotzdem dann immer in den Dienst der Mannschaft stellen, sind schnell, stark bei Standards. Also da müssen wir uns schon ganz schön strecken. Und also in der Form vom vergangenen Sonntag weiß ich nicht, ob wir uns da was großartig ausrechnen können.
Wir hatten vorhin schon darüber gesprochen, dass Kammerbauer, wenn jetzt nicht alles ganz komisch läuft, für Pretschko spielen wird. Passieren noch mehr Wechsel, wird tatsächlich Chakpa, für Sepsi auflaufen, deiner Meinung nach? Und gibt es vielleicht sogar noch einen dritten Wechsel?
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Chakpa spielen wird. Ansonsten denke ich eher nicht, dass großartig was passieren wird. Ich glaube nicht, dass wir ausgerechnet im Auswärtsspiel einer Mannschaft aus dem vorderen Tabellendrittel plötzlich auf ein 4-4-2 umstellen und mit Cedric Teuchert anfangen. Von daher denke ich, dass die beiden Außenverteidiger die einzigen Wechsel sein werden.
Martin, Dresden hat 0-0 in Heidenheim gespielt. Was kann Nürnberg aus dieser Partie lernen? Wie ist Heidenheim zumindest erstmal defensiv beizukommen?
Oh, also ich würde euch eins raten, nicht irgendwie von der Partie in Aue irgendwie darauf schließen, dass Heidenheim jetzt irgendwie sehr anfällig oder so. Es ist eine Mannschaft, die ähnlich wie wir sehr, sehr aggressiv auch auf den Ball drauf geht und die sehr, sehr, sehr wenig Chancen zulässt. Und wenn sie vorne mit dem Kleindienst beginnen, das ist ein ähnlicher Typ wie Stefan Kutschke, den man auch sehr, sehr stark mit langen Bällen einsetzen kann und der die auch sehr, sehr gut verteilt, beziehungsweise aus dessen Aktionen entstehen sehr, sehr viele zweite Bälle. Also ich glaube, es ist wichtiger, dass der Club die richtigen Lehren aus der Partie gegen Dresden zieht, als jetzt zu sagen, naja, also die Heidenheimer, die haben jetzt zuletzt im Schacht hier unglücklich verloren, da versuchen wir mal dort uns irgendwas abzuschauen. Also das Wichtigste ist einfach, dass man ja im Mittelfeld halt wirklich ein bisschen aggressiver in die Zweikämpfe reingeht, als das gegen uns Dresdner der Fall war, dass man sich den Schneid in Heidenheim nicht abkaufen lässt, denn wenn du dort einmal hinten liegst, dann ist das Spiel eigentlich meistens gelaufen. Also in Heidenheim, da drehst du im Normalfall keine Partie mehr und deswegen kommt es auch wirklich darauf an, aggressiv in die Zweikämpfe zu gehen und hinten so gut wie nichts zuzulassen.
Und vor allem fit aus der Pause wieder rauszukommen. Und wach.
Das auch. Das auf jeden Fall. Heidenheim ja trotzdem ja 2-1 Niederlage im Schacht, wie Martin so schön gesagt hat. Also in Aue mit 16 Gegentoren die beste Defensive der Liga. Ja, also das spricht schon für die Qualität der Mannschaft in Heidenheim. Wir dürfen gespannt sein, wie die Partie ausgeht. Obligatorisch möchte ich natürlich von euch wissen, wie sie ausgehen wird. Ich fürchte, Martin prognostiziert nichts Gutes für uns. Martin, wie geht die Partie in Heidenheim für den ersten FC Nürnberg aus?
Also ich hätte ja nichts dagegen, wenn die Heidenheimer Punkte lassen, weil sie ja ein Konkurrent von uns in der oberen Hälfte sind. Aber ich halte sehr, sehr viel von deren Arbeit und glaube, dass sie 2-0 gewinnen werden.
Markus, 2-0. Wir können nur hoffen, dass Martin so daneben liegt wie letzte Woche, dann kriegen wir wenigstens ein Unentschieden. Was denkst du, wie wird's ausgehen?
Also zu Null wird auf keinen Fall sein, weil wir wollen ja unseren Rekord weiter ausbauen. Ich tippe auf ein 1-1.
Ich fürchte ja, wir verlieren 1-2, was zumindest den Rekord anwachsen lässt, den wir jetzt beinahe unter den Tisch fallen lassen hätten. Also ein richtig, richtig sinnloser Rekord wurde vom 1. FC Nürnberg am vergangenen Spieltag aufgestellt. 39 Zweitligaspiele in Folge. Mindestens ein Tor erzielt, davon kann sich kein Mensch was kaufen, aber wir haben ihn jetzt. Ich glaube, seit 1988 oder sowas hat er Bestand gehabt. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei Markus, bedanke mich bei Martin für seine Expertise zur zweiten Liga und insbesondere zu Dynamo Dresden. Und hören wir uns wieder, wenn es heißt Total Beklubbt auf meinsportradio.de.
Hier kommt die Reality Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium Trash TV.
Eine neue Folge Kampf der Reality Stars. Heute 20.15 Uhr bei RTL 2.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.